viele Fragen, und so viel zu sagen, so viel passiert, doch keinen interessiert. So viele Themen, so viel zu erwähnen, keine Zeit mich zu benehmen. Schreit es so gern zur Tat, gebt ihr so gern einen Rat. Solltet euch was schämen, aber mich fragt ja keiner.
Servus, liebe Leute, da sind wir.
Moin Moin und hallo allerseits.
Und hallo allerseits. Carine Esch, wie schön, da sind wir wieder. Wir haben einen ganz kurzen Vortalk gehabt heute nur. Ich habe gerade entschieden, die Dynamik lassen wir uns nicht nehmen hier. Ja. Wir alten Menschen, oder? Ich dachte, ich bin nur der alte Mensch hier. Was ist da los?
Nein, ich bin auch ein alter Mensch. Wir haben gerade festgestellt, wir haben hier schon sehr, sehr lange kein Bier mehr verkostet. Wir beide sitzen da mit einer großen Tasse Tee in der Hand und eingekuschelt in unsere Hoodies, weil hier in München ist es zumindest echt kalt heute. Wie ist es denn bei euch in Bremen? Wie geht's dir, mein Lieber? So, Howie ist eingefroren, wie er gerade seine Teetasse pustet.
Ich bin wieder da.
Sehr gut.
Was war da los?
Eingefroren im wahrsten Sinne, so kalt ist es bei dir.
Ja, hier ist auch mega kalt. Am Wochenende soll es ja richtig schön werden, ja, was total passt. Am Wochenende ist ein kleines Bersi-Treffen. Hier das traditionelle Bärstreffen in der Lüneburger Heide. Falls da noch jemand Bock hat, müsst ihr euch mal auf dem Discord umschauen bei uns über Patreon, weil das ist halt, ich glaube, diesmal ist es sehr gut belegt, so ähnlich wie letztes Jahr. So haben sich ich weiß nicht, 30, 40 Leute sind auf jeden Fall da. Viele, die ich noch gar nicht kenne. Viele alte Gesichter. Ich habe richtig Bock. Ich freue mich dolle. Ich weiß noch nicht, ob ich am Samstag mitfahre oder ob ich einer der anderen Aktivitäten irgendwie, ob ich da teilnehme. Das wird sich alles zeigen. Ich freue mich auf tolle Lagerfeuergespräche auf jeden Fall. Ich freue mich, euch da zu sehen. Ich bin ja auch mal nur geladen da. So. Das wird ja immer organisiert aus der Bubble raus.
Und ist aus der Bubble.
Ja. Und ich bin dann auch immer Gast. Das ist für mich sehr angenehm. Ich habe Bock schön. Auf jeden Fall. Ja, da soll es richtig schön werden. Heute ist kalt. Ich weiß nicht, wie viel Grad wir haben, aber ich glaube, es ist, es gab einen Drop, glaube ich, keine Ahnung, 8 Grad oder so hier. Das ist richtig krass.
Ja.
Es regnet auch schon wieder im Norden.
Mhm. Ja, hier auch. Im Süden auch. Also, ich bin schon nass geworden auf der Heimfahrt von der Arbeit. Auf meinem Fahrrad.
Motorradmäßig auch wirklich mittelmäßig. Mittelmäßig, ja. Fährst du mit dem Motorrad jetzt zur Arbeit gerade? Wie ist es bei dir? Oder fährst du mit dem Fahrrad?
Nee, ich fahre mit dem Fahrrad. Ich wohne nicht so weit weg von meiner Arbeit. Es sind 4 Kilometer. Und genau, ganz kurz, ich muss gerade hart lachen. Howie hat gerade sein Mikrofon ein bisschen nach oben justiert und da hängt im Hintergrund, also vorher war es noch ein bisschen cooler, weil im Hintergrund hängt so eine Uhr und das ist eine kleine Katze. Und die macht jede Sekunde einmal den Schwanz hin und her und einmal die Augen hin und her. Und so sieht es gerade aus, als wäre dieses Gelenk, wo das Mikro dranhängt, genau der Bauch der Katze.
Das ist süß,
großartig.
Ne? Ja, ja. Die ist ganz berühmt, diese Katzenuhr, die gibt es schon, ich weiß, einer der ältesten Produkte, die in den USA irgendwie produziert werden. Ich weiß gar nicht,
irgendwas. Ich hab die noch nie gesehen.
Clockcat, ich weiß nicht genau, wie die heißt. Ja, ganz witzig, ey, die ist auch in der Anfangssequenz von Zurück in die Zukunft zu sehen, deswegen habe ich die, ja. Daher kenne ich
cool.
die. Ja, die
okay, cool.
Da und alle, mit denen ich podcast, sagen immer, dass die macht sie komplett wahnsinnig, weil die Augen immer so von links nach rechts gehen. Und deswegen habe ich sie auch dran gelassen. Ist ein bisschen nervig, weil sie ist recht laut und ich muss sie mal rausfiltern nachher. Das ist anstrengend, aber das ist es mir einfach wert. Das ist es mir einfach wert, ey. Vielleicht, wenn ihr genau hinhört, könnt ihr sie hören. Na, ich weiß nicht. Ich glaube, man hört es nicht.
Schau. Ist auf jeden Fall, die hast du aber da nicht schon immer hängen, oder?
Mm-mm.
Bei mir fällt die heute das erste Mal auf.
Ja, die ist recht neu.
Okay, gut. Ja. Genau.
Also,
ich war gerade ein wenig abgelenkt, aber ja, ich fahr mit dem Fahrrad zur Arbeit.
Und hast du dann auch so, hast du dann eine super Montur an, wie auf dem Bike so? Hast du dann Regen, Laminat an Gore-Tex, irgendwas?
Also ich hab so die günstige Variante, also so eine Art Regenkombi habe ich auch.
Ja.
Meistens vergesse ich die tatsächlich zu Hause, so wie heute. Es war in der Früh total schönes Wetter. Ich hatte die Sonnenbrille auf zum in die Arbeit fahren und auf dem Rückweg hat es jetzt geregnet und ich bin nass geworden. Aber ich habe so eine richtig schöne pink-neonfarbene Regenjacke.
Nice.
Weil ich mir dachte, ich tue was für die allgemeine Sichtbarkeit im Straßenverkehr. Schadet das ja manchmal gar nicht. Gerade als Fahrradfahrer hat man sowieso immer verloren. Deswegen, ja.
Ja, da muss man gut auffallen. Ne? Ich hab tatsächlich auch so einen Ganzkörperanzug zum Fahrradfahren von... Wie heißt denn diese Marke? Weiß ich gar nicht. Dirtlay oder so. Hashtag no Werbung. Ja, nee, leider nicht von Dirtley. Aber die sind mega cool. Also du steigst halt komplett rein, wie so ein Einteiler halt, ne? Da machst du so einen Reißverschluss zu und dann bist du komplett eingepackt. Und dann habe ich zu Hause so eine Art Schleuse, wenn man durch die Garage reinkommt, wo dann so HWR ist und sowas. Und da entkleide ich mich komplett.
Kontaminationsschleuse.
Ja, genau, genau. Da, also da ziehe ich diesen ganzen Regenscheiß aus und hänge das da so schön auf zum Trocknen und alles. Und dann komme ich so ganz trocken in die Wohnung. Das ist eigentlich sehr, sehr angenehm.
Cool. So diese, diese ja, wie in den Reels, wo man sich so in einem Schnitt umzieht.
Ja, der Schnitt ist dann nicht ganz so cool. Aber du musst dir hier im Norden natürlich irgendwas überlegen. Ist ja beim Motorradfahren auch so, ne? Du, also hier ist natürlich, warum rede ich so viel über Regenkleidung? Weil das ein großes Thema ist hier, ne?
Ja, so. Ja klar. Schietwetter.
Wie geht's dir sonst, Karini? Drei Wochen habe ich nicht gesprochen jetzt hier.
Ja, stimmt, stimmt. Das letzte Mal haben wir uns in Dortmund gesehen.
Seitdem müssen wir Dortmund kurz reden gleich, ja.
Genau, aber da seitdem haben wir uns gar nicht mehr gesprochen, ne? Nee, du, sonst alles super. Also ich, in der Zwischenzeit hat sich bei mir auch was im Fuhrpark getan, das muss ich dir auf jeden Fall erzählen.
Ja, ich verfolge dich ja bei Instagram natürlich, ne?
Genau,
ja.
Ansonsten, also alles wunderbar. Ich freue mich jetzt tatsächlich, wenn es ein bisschen wärmer wird, weil, ja, möchte langsam jetzt auch wieder meine Draußenaktivitäten machen und jetzt ist durch die Zeitumstellung ist es ja abends auch länger hell. Ich meine, das ist fast 7:45 und es ist noch hell draußen, das ist schon schön.
Ja, aber ihr hattet auch jetzt, bei uns war jetzt ja rund um Ostern auch frei und so, aber es war wettermäßig okay. Bei euch war richtig geiles Wetter, oder? Ich habe es ein bisschen verfolgt so.
Ja, also am Samstag, Ostersamstag und Ostersonntag war richtig schön. Also wir saßen auch im Garten mit nur einem dünnen Pulli ohne Jacke in der Sonne. Also es war wirklich total schön und angenehm.
Mega. Ich habe gesehen, wie können wir das denn jetzt ein bisschen spannender gestalten. Also ich weiß, dass du das schon länger mal so im Kopf hattest. Du hast das schon mal hier und da so fallen lassen, dass das dich das interessiert, das Thema sehr dolle und so. Und du hast ja im Podcast auch schon ein paar Mal erzählt, du willst unbedingt an deinen Skills weiterarbeiten, was so Bike-Fertigkeiten angeht. Letzten Endes ist das ja nicht nur Offroad-Fahren, das ist ja so allgemein die richtige Technik auf dem Bike und so weiter. Es hilft wahrscheinlich überall. Die Rede ist vom Trial-Fahren, ne?
Ja, genau. Ich habe eine Trial gekauft.
Ja. Trial and Error heißt es jetzt bei Krieg.
Trial and Error, ja, absolut.
Kleiner Tipp, wir haben mal zwei große Folgen gemacht über das Trailfahren. Die könnt ihr euch mal reinballern im Bearcast. Und jetzt ist Karini da auch gelandet. Ich muss ja ehrlich sagen, ich glaube, Trailfahren ist das Geilste, was du machen kannst, um ein Gefühl für Motorrad zu kriegen. So.
Das glaube ich ehrlich gesagt auch. Und,
ich kann es noch nicht mal.
Da bist du noch gar nie auf einer Trial gefahren?
Oh, doch, bin ich. Vor deinen Augen sogar.
Ach stimmt, ja, genau. Beim Electric Ride Park.
Ja, als wir mal auf einem Event zusammen waren, da stand ja eine zur Verfügung und da bin ich natürlich gleich drauf und habe gedacht, ich fahre mal Wheelies damit. Das war natürlich so ein bisschen so mittelgeil. ich hab verstanden, wie eine Trial funktioniert und ich habe verstanden, wo der Anspruch da ist und dass das echt, das ist eine Kunst. Das ist eine Art, finde ich, Trialfahren.
Also auf der einen Seite ist Trialfahren halt extrem unterschätzt, weil es gibt zwar auf allen möglichen Messen immer Trial-Shows und so und das sind dann die Jungs, meistens sind es ja Jungs, ich habe selten eine Frau da gesehen auf diesen Shows, die von Hindernis zu Hindernis hüpfen oder von Betonring zu Betonring oder so, aber ansonsten ist es eigentlich ein relativ unterschätzter Sport, weil es gar nicht so spektakulär ist zum Zugucken. Also jetzt nicht so spektakulär, wie wenn man mit 320 über eine Gerade auf der Rennstrecke ballert oder beim Enduro-Rennen irgendwo fährt oder so, aber wenn man dann mal selber an so einer Böschung steht, also ich will jetzt noch nicht mal sagen, dass ich irgendwie Böschungen hochfahren kann, also es ist für den Kopf einfach wahnsinnig anstrengend und Überwindung und genau, also Hintergrund des Ganzen, ich möchte an meiner Technik arbeiten, an meinen Skills arbeiten und Trailfahren ist halt so, sind die Basics und ich habe auch so kennengelernt, dass sehr, sehr viele sehr gute Motorradfahrer einfach aus dem Trialsport kommen. Und dann dachte ich mir, scheint gar nicht so schlecht zu sein für das Gesamtverhalten und deswegen habe ich mir das jetzt mal angeguckt. Und genau, man hat halt
sofort Feedback. Müssen wir die Leute kurz abholen, Karini?
Über was ist eine Trial?
Ja, was ist Trial eigentlich? So, kann man das irgendwie ganz kurz, kann man das ganz kurz zusammenfassen irgendwie?
Ich bin da jetzt nicht so ein Profi.
Soll ich versuchen?
Ja, mach du mal.
Also Trial-Motorräder sind halt sehr, sehr besonders, würde ich sagen. Die haben zum Beispiel keine wirkliche Sitzbank, die haben einen sehr tiefen Schwerpunkt, die haben eine besondere Kupplung und so weiter. Und das haben sie alles, weil es beim Trailfahren darum geht, sehr langsam zu fahren und sehr ausdauernd zu fahren. Und das ohne zum Beispiel den Fuß auf den Boden zu setzen und dabei sogar noch Obstacles, also Hindernisse zu überwinden. So jetzt mal so ganz grob. Mhm.
Genau.
Und hey, ich sag ja immer, ich bin ja auch hier so Offroad-Instructor, ich sag immer den Kunden, hey, ja, Gas stabilisiert so, Geschwindigkeit stabilisiert, aber das ist nicht wirklich Motorrad fahren können, ne? Also langsames Fahren deckt Technikschwächen auf und wenn man das ernst nimmt, den Satz, ist Trailfahren halt wirklich, ja, die Krone über allem, was Motorradtechnikfahren angeht. Also selbst wenn du auf der Straße fährst, gibt es ja immer wieder Momente, wo du langsam fahren musst und wo du Gleichgewicht halten musst, und sei es zum Beispiel eine Wende auf einer Straße oder so, oder sei es zum Beispiel an engen Stellen, so wo ich so durch, die ich passieren muss, wo ich so durchkommen muss und sowas. Ey, und all das, oder sei es an der Ampel, weil man mal wieder wie die Bears hier der Boden ist Lava spielt oder sowas, ne?
Ja.
Ein Trailfahrer, der gewinnt halt jedes Mal, ne? Weil der bleibt einfach stehen mit seinem Motor. Das ist Trailfahren, Leute. Und weißt du, was mir aufgefallen ist, Karini? Das ist ganz, also als ich das erste Mal mit einer Trail gefahren bin, die Kupplung ist mir aufgefallen, die ist besonders irgendwie.
Okay, wie hast du die anders empfunden oder besonders?
Also ich habe die irgendwie so empfunden, dass die sehr, sehr krass, sehr, sehr heftig ist. Also da braucht man ganz schön Kraft. Also bei der Maschine brauchte man tatsächlich ganz schön Kraft. Ich fand den Schleifpunkt sehr gewöhnungsbedürftig, ganz anders als auf den Straßenmaschinen, die ich so fahre. Also insbesondere eine GS, ne? Ich finde, das ist der Schleifpunkt, der ist ja so schmatzig irgendwie, so nice. Also ich finde, jeder Dulli kann damit fahren. Irgendwie. Aber bei der Trail-Maschine, da musste man schon wissen, wo der Punkt ist und wie man den bedient und so. Das ist wahrscheinlich auch viel mehr Möglichkeiten hinsichtlich jetzt zum Beispiel Lupfen des Motorrads angeht und sowas, ne? Darum geht's ja.
Ja, das stimmt. Also zur Kupplung, bei meinem Motorrad habe ich die tatsächlich so eingestellt, dass es für mich passt. Also ich kann tatsächlich mit einem Finger kuppeln. Das kann ich bei meiner Straßenmaschine nicht.
Ah, okay. Okay.
Aber vielleicht war auch das Motorrad einfach nicht so richtig eingestellt, ohne das jetzt böse zu meinen oder sowas. Aber ich habe es bei meinem zumindest so hinbekommen,
das kann ja sein, ne?
Dass es mit einem Finger bedienbar ist. Ja. Aber du hast schon recht, man macht sehr viel natürlich über die Kupplung. Man kennt es aus Fahrradtrainings zum Beispiel mit Straßenmaschinen, dass man, wenn man ganz langsam Schrittgeschwindigkeit fährt oder Schrittgeschwindigkeitsslalom beispielsweise, ist es ja oft auch so, dass man mit der Kupplung am Schleifpunkt gegen die Hinterradbremse fährt, einfach um die Geschwindigkeit rauszunehmen, aber trotzdem das Motorrad stabil zu halten. Und genau, das geht ja im Endeffekt dann auch nur, wenn man parallel auch Gas gibt und dann über die Kupplung und die Bremse einstellt. Und im Endeffekt ist beim Trailfahren eigentlich auch nichts anderes. Also die Maschinen sind im Standgas relativ langsam. Also es gibt dann auch immer noch den Unterschied zwischen Zweitakt und Viertakt. Das merkt man dann beim Bergabfahren an der Motorbremse.
Was hast du für eine?
Ich habe eine Viertakter. Also es ist eine Montesa Cota 260 Viertakt.
So, und die Trailfans strahlen gerade, kriegen strahlende Augen. Kennt man das Modell unter Trail-Leuten?
Bin wirklich sehr schlecht, was das betrifft. Aber ich weiß, dass Tony Buh auch eine Viertakter Montesa fährt.
Okay.
Ich weiß nicht, ob es die gleiche ist, aber auf jeden Fall, wenn Tony Buh das macht, dann kann es nicht so verkehrt sein. Und es werden bestimmt auch viele denken, oh Gott, und Zweitakter sind viel besser. Für mich ist es am Anfang, es war auch eine bewusste Entscheidung für die Viertakter, weil die Zweitakter einfach aggressiver sind. Die sind nervöser, unruhiger. Und
aber riechen besser.
Ja, das auch. Deswegen immer schön hinter einem Zweitakter herfahren.
Ja.
Und die sind natürlich auch leichter. Muss man auch dazu sagen, die Zweitakter in vergleichbarer Größe ist ungefähr 8 bis 10 Kilo leichter.
Ja.
Aber für mich sind die Vorteile des Viertaktmotors und vor allem mit Motorbremse erstmal noch besser gegeben.
Ja.
Und es ist halt wie so ein Traktor.
War das,
ne?
War das deine erste Trail-Erfahrung oder bist du schon öfter Trail gefahren vorher?
Also ich habe mal eine TRS 280 Zweitakter ausprobiert, schon über ein paar Stunden hinweg. Aber ja, wie gesagt, es war einfach so mal das allererste Mal auf einer Trail gestanden.
Ja.
Und dann habe ich mal eine Viertakter eben ausprobiert, eine Montesa, und habe festgestellt, das ist mir eigentlich echt ein bisschen angenehmer, ein bisschen lieber, das ist nicht ganz so nervös. Und gerade zum Anfangen muss man sich das Leben, glaube ich, auch nicht schwerer machen als notwendig.
Mhm.
Es ist ja auch so ein bisschen die Argumentationskette. Ich habe schon gesagt, die Montesa ist wie so eine die DGS unter den Trailern, weil die ist einfach ein gutmütiger kleiner Traktor und kommt trotzdem überall hoch und das ist super.
Ja, ja. Die Abenteuer der kleinen Trailer.
Ja.
Kenny, was war das Krasseste, was du bisher damit gemacht hast? Was hast du für heftige Moves schon gemacht?
Boah, also.
Coole Stunts und so.
Meine größte Errungenschaft bisher ist, ich bin noch nicht damit umgefallen.
Nice, das ganz viel.
Ich bin zwischen zwei Radladern durchgefahren, die, da war links und rechts vom Lenker nur noch so maximal 5 Zentimeter Platz.
Das ist schon richtig krass, finde ich.
Das
da
war,
muss man sehr
das war
cool
wirklich,
bleiben.
Das war wirklich ziemlich eng.
Gute Blickführung,
aber,
ja.
Ja, da ist das gleiche Prinzip, guckst du scheiße, fährst du scheiße, das hab ich mich, ja, war ich auch sehr stolz auf mich.
Ja.
Und tatsächlich, für mich eine krasse Erfahrung, weil ich nicht gedacht hätte, dass es klappt. Einfach so eine kleine Böschung hoch und dann direkt auf der Stelle in so einem 2-Meter-Radius wenden und wieder runterfahren.
Ja, mega.
Weil, da muss man halt einfach viel mit Gewichtsverlagerung arbeiten. Und das sind halt einfach so die kleinen Baby-Steps. Aber bei der Trial ist es halt ziemlich cool, weil man direkt das Feedback bekommt. Und man kann einfach sein Gewicht so krass nach außen verlagern, weil du effektiv ja kein großes Motorrad unter dir hast, dass du fast auf dem Hinterrad umdrehen kannst.
Aber es sind so viele Prinzipien, die man spürt und erfährt, die man ja mitnimmt, ne, aufs andere Motorrad. Deswegen ist das mega geil. Glaubst du, Trial ist so ein Ding, was man auch probieren kann und sollte? Oder ist das ist das so wie Geige spielen, dass man das erstmal sehr lange machen muss, bis es Bock macht?
Also ich habe jetzt für mich festgestellt, wie gesagt, ich habe jetzt noch nicht so die Wahnsinnserfahrung. Es waren jetzt ein paar Tage mit dem Motorrad aber die Lernkurve ist sehr steil. Weil man kann durch die einfachen Basics schon mal gute Verbesserungen erzielen oder einfach so gute Resultate. Wenn man jetzt sagt, man ist auch damit zufrieden, dass man eine 8 einfach unglaublich eng fahren kann und dann auch einfach entspannt und locker, ohne dass einem alles wehtut danach. Es gibt ja zum Beispiel Enduro-Parks, die bieten so Kombinationstrainings an, dass man quasi vormittags auf der Trial fährt, nachmittags auf der großen GS und am zweiten Tag das gleiche nochmal. Oder am ersten Tag Trial, am zweiten Tag GS oder so. Also, dass sie da direkt auch diese beiden
das
Sachen
ist cool.
kombinieren.
Ja.
Wollte ich auch schon mal ausprobieren, einfach weil der direkte Vergleich ist schon auch krass, glaube ich. Also ich glaube,
ja, das glaube ich auch.
Da hat man dann einfach wirklich die direkte Übersetzung ins wahre Leben sozusagen. Und
Boah, da hätte ich aber auch richtig dolle Bock drauf, das direkt hintereinander zu machen, weil ich glaube, dass diese. Also ich meine, die Physik ist ja auf jedem Motorrad die gleiche. Das ist ja klar. Und dass viele von den Dingen, also Fahrtechniken, die wir so im Park vermitteln, gerade wenn es um dieses technische Fahren, dieses Hütchenfahren und so geht, ne, das sind alles Trial-Moves halt. Da geht es immer um Counterbalance und sowas, ne?
Ja.
Und um viel Kupplung und so. Und das ist eigentlich genau das. Und ich meine, warum ist zum Beispiel die GS so krass beliebt in dem, was sie tut? Weil sie ähnlich wie eine Trial-Maschine, klar, ich meine, das ist ein Riesenunterschied, da sind 200 Kilo Unterschied, aber durch den tiefen Schwerpunkt und so hat sie halt so Eigenschaften, die Trial auch hat und deswegen kann man viele Sachen auch so machen wie mit einer Trial. Also ich erinnere mich daran, als ich auf der Trial gefahren bin, dieses Katamaransegeln mit dem weit rauslehnen und so, ne?
Ja.
Das macht halt mega Bock, das macht mit der GS auch mega Bock, mit einer Maschine natürlich auch, ne? Aber je tiefer der Schwerpunkt, je besser meine ich die Maschine ausbalanciert ist, desto geiler ist es eigentlich. Sag mal, und du hast jetzt die gekauft, du planst da jetzt ein bisschen noch mit, ne? Das heißt, du willst jetzt wirklich zukünftig Trial-Ausflüge machen. Wie kommst du denn überhaupt hin? Mit dem Anhänger oder fährt man mit der Trial auch irgendwo hin?
Nee, also es gäbe die Möglichkeit, die so umzubauen, dass sie TÜV bekommen würde. Und
ach so, die ist gar nicht zugelassen. So.
Die ist aktuell nicht zugelassen, nee. Und momentan spare ich mir das ehrlich gesagt, weil das ist echt viel Kram hier so mit Lampe und Blinker und Kennzeichenhalter und hör mir auf. Genau, aber die passt auf jeden Fall in einen VW-Bus hinten rein oder eben auf einen Anhänger oder also alle möglichen Themen. Und ich habe sogar einen Kollegen, der hat einen Adapter für die Anhängerkupplung und stellt die quer hinten auf die Anhängerkupplung.
Ja,
auf
das ist cool.
Wie so ein Fahrradträger quasi.
Ja. Was wiegt so ein Ding jetzt? Hast du eben schon gesagt? Nee, ne?
Meine müsste um die 70 Kilo wiegen.
Ah,
das
ist krass, ne?
Ungefähr.
Das ist echt nicht viel, Leute.
Ja.
Ich meine, in unserem Reise-Enduro-Segment, da finden wir immer 220 Kilo, ist immer schon eine ganz gute Hausnummer, das ist ein gutes Gewicht so.
Ja.
70 Kilo, Nee, Leute, die drücken das auf der Handelbank.
Das ist halt auch der Vorteil. Man kann das Teil einfach auch am Hinterrad mal nehmen und irgendwie einladen oder irgendwo rum, also bewegen quasi. Also das ist einfach, es ist nicht so viel Motorrad. Du bist nicht total aufgeschmissen damit.
Ja.
Und dementsprechend ist es auch nicht ganz so schwer zum Wiederaufheben, als wenn es einen doch mal ein Gelände hinpackt. Und genau, also wie gesagt, VW-Bus, Transporter, Anhänger, Anhängerkupplung. Es gibt diverse Möglichkeiten.
Mhm.
Und tatsächlich ist es, muss man auch dazu sagen, hier in Bayern eine der wenigen Möglichkeiten, legal Offroad zu fahren. Weil die allgemeinen Möglichkeiten hier mit den großen Enduros sind ja jetzt nicht so wahnsinnig gegeben. Und und Trailer brauchen einfach auch nicht viel Platz. Da braucht man einfach kein großes Enduro-Gelände, sondern da reicht irgendwie so ein bisschen eine Böschung oder ein kleiner Hügel schon.
Um da Quatsch zu machen, so die ganze Zeit, ne?
Genau.
Ja, ja, ja.
Und damit ich irgendwann auch mal so gut Quatsch machen kann wie du, muss ich jetzt ganz viel üben.
Ja, ich glaube, du überfährst mich da bald, ey, mit deiner Trailmaschine. Aber mich würde schon, uns hier alle interessiert natürlich, was machst du so, was erlebst du so für Abenteuer zukünftig damit, ne? Ich bin da wirklich sehr gespannt, so was da so passiert. Gerade wenn du jetzt sagst, du planst da irgendwie ein bisschen weiter mit zu üben und so, und wer weiß, was da noch, du sagst, du hast Leute um dich rum, die das echt gut beherrschen, ne, wo du was lernen kannst, die dir was zeigen können und so. Optimale Voraussetzung, ehrlich gesagt, ne. Ich finde übrigens, dass Trailfahren, weil du meinst am Anfang so, dass es unterschätzt, das glaube ich auch, und viel zu unbekannt. Ich habe eine, wir sprechen ja gleich über Dortmund, da habe ich eine mega geile Trailshow gesehen, ich weiß nicht, ob du die auch mal zwischendurch gesehen hast.
Die leider komplett verpasst.
Dazu gleich mehr.
Mhm.
Aber ich finde, dass es zum Beispiel jetzt im Gegensatz zu Motocross oder so, ist das ein deutlich ungefährlicherer Sport. Ne? Ich meine, die machen da zwar spektakuläre Sachen, die Trailfahrer, teilweise, aber dadurch, dass es so langsam ist und so bedacht alles, ne, und so technisch und überlegt, halte ich das für einen sehr unfallarmen Sport. Korrigiert mich gerne, wenn ihr da Zahlen so habt, wird das so mein Eindruck. Und zum Beispiel auch für so heranwachsende Motorradfahrer, ne, anstatt die gleich auf die Motocross-Strecke zu packen, wo ja doch hier und da was passiert, finde ich Trailsport eigentlich ziemlich nice. Und wenn die nachher dann Motorrad fahren, was gibt es Geileres, als mit einer Trail gelernt zu haben? Was hat man dann für ein geiles Gleichgewichtsgefühl und so?
Amen. Ne? Also so im Nachhinein, natürlich wünscht man sich, wenn man im Nachhinein, dass sich das alles wieder antrainieren oder raustrainieren muss, was man falsch gemacht hat, dass man das in der Kindheit gehabt hätte. Mhm. Es war tatsächlich am letzten Wochenende, war so ein Turnier, und ich bin da nicht mitgefahren, aber ich war eben am Gelände und bin da ein bisschen rum und zwischen den Leuten durch. Und da waren ein paar Kids, teilweise auch mit Elektro-Trials. Und das ist natürlich das Allercoolste. Weil, also der Kleine, mit dem, das war echt süß, er hat mich gefragt, ob ich das erste Mal auf dem Motorrad stehe, ich so das zweite Mal. Und er kann mir gern was zeigen. Und dann hatte er den größten Spaß und ist mir da die Hügel rauf und runter und dies und jenes. Und dann so eine kleine Böschung hoch und ich bin da ganz langsam hoch. Und er so, du musst ein bisschen mehr Gas geben, dass dein Vorderrad in die Luft kommt.
Und dann du, ich will das einfach noch gar nicht so.
Irgendwann hat er kopfschüttelnd aufgegeben, hat gemeint, nee, das schaffst du heute nicht mehr. Also es war ein guter Coach. Und aber das ist gerade für die Kiddos, das hat denen wirklich total Spaß gemacht.
Ja. Und Grooms.
Es gibt nichts Cooleres, glaube ich.
Ey, also der einzige Kritikpunkt, den ich habe, wo wir drüber reden müssen, ne, das ist halt so der Style-Faktor. Also Leute, ganz im Ernst, also ich finde, zwei Motorräder sehen ja cool aus, ne? Mit dem Helm komme ich auch noch klar. Das hat ja noch so irgendwie ganz, ganz nice Vibes aus dem letzten Jahrtausend, ne? Das ist ja irgendwie noch ganz witzig und nice, so diese offenen Helme mit dem Schirm und sowas, ne? Aber WTF, was eigentlich da passiert an eurem Körper? Die tragen einfach Leggings und so, ne? In den übelst schrillsten Farben. Also da kann sich ja jede Aerobic-Tänzerin echt noch was abgucken. Das verstehe ich bis heute nicht. Das ist, also mir, das mit der Bewegungsfreiheit verstehe ich, aber hey, es weiß ich nicht, Breakdancer müssen sich auch krass bewegen und haben coole Klamotten an. Was da passiert, Leute, echt?
Man in Tights. Der Trailsport ist so der Laufsport unter den Motorrad-Sorten.
Vielleicht nein, deswegen das Image auch an diesem Sport, das weiß ich nicht. Hast du auch schon so eine geile Leggings?
Nein, ich fahre tatsächlich mit meiner ganz normalen Enduro-Hose, mit der ich auch Transitalia-Marathon zum Beispiel gefahren bin.
Du revolutionierst den Trailsport-Style-Technik, das gefällt mir. Du kannst sagen so, pass auf Brudi, ey, du schaffst ja hier schon den übelsten Kickstand und Front Wheelie und so, aber ich hab die geile Hose. Ja, kann ich auch noch beraten, wenn du willst. So, ja.
Ja, unbedingt, unbedingt. Also ja. Wenn ich wirklich mal in die Verlegenheit kommen sollte und mir so eine richtige Trial-Hose kaufen, werde ich darauf achten, dass sie aber sehr viele nicht zusammenpassende Farben beinhaltet.
Ja, ich finde, Carini, also das hat auch so ein Ding, ne? Wenn du sehr peinliche Klamotten trägst, ähnlich so wie beim Ski und Snowboarden, ne? Wenn du kannst ruhig richtig peinliche Klamotten tragen. Ich sehe auch beim Skifahren immer wieder so Leute in so Hasenkostümen oder Einhörnern. Mhm. Aber ich finde, dann musst du abliefern.
Ja.
Das kannst du nur machen, wenn du ein saustarker Fahrer, Fahrerin bist.
Ja.
Dann geht das.
Ja.
Weil dann sagen alle so, boah, siehst du peinlich aus, aber fährst du geil. Wenn du aber peinlich aussiehst und peinlich fährst, Minus mal Minus ist hier nicht Plus, Freunde. Ne? Einmal mal auf den Onkel Howie hören hier an der Stelle.
Deswegen fahre ich im total professionellen ERT Race Jersey von dem Rennen im letzten Jahr, das ich noch nicht mal beendet habe, geschweige denn halbwegs angefangen.
Stark.
Und so in richtig professionellen Klamotten, damit wenigstens der optische Anschein gewahrt ist.
Trotzdem gute Vibes an dem Jersey. Trotzdem gute Vibes, ja. Naja, aber die Farben sind gut auf jeden Fall.
Da steht hinten mein Name drauf. Das heißt, so, wenn ich im Dreck liege und jemand mich findet, dann weiß er zumindest gleich, wer es ist.
Muss ja Sanitäter nicht erst fragen, wie heißen sie? Wie heißen sie so? Ja. Die Carini, hallo. Ja, ich kenne dich doch aus dem Podcast. Ja, so viel zum Trial, aber es ist ja eine gute Überleitung zu Dortmund. Ne? Dortmund, wir waren in Dortmund auf einer Messe.
Ja.
Ich war ein paar Tage da. Wir haben uns an einem Tag gesehen. Du warst auch ein paar Tage da. Du warst da, das hast du ja auch letztes Mal gesagt, wegen eines Wettbewerbs ist das gar nicht, eine Auszeichnung, was war das?
Ja, irgendwie so. Ich glaube Auszeichnung.
Ja, du backst immer so kleine Brötchen, wenn es darum geht, ne? Dir ist das immer unangenehm, aber wir wollen es mal hier im Podcast nochmal vor Tausenden von Leuten sagen, ja. Carini ist einfach mal Zweite geworden. Zweite von Motorrad Woman of the Year. Oder so, heißt das so?
Bike Woman of the Year.
Bike Woman of the Year. Und da hat sich wirklich das Who aus der Motorradwelt. Also wirklich, da waren.
Who ist genderneutral, das passt
ja
schon.
Ja, okay, danke. Who innen. Vorgestellt, mit Video und so, ey. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe zwar kein Ausgebot, aber ich habe nur bei dir geklatscht. So ist es halt.
Oh.
Muss sagen, ich muss hier, wir müssen uns hier ehrlich machen im Podcast. Und ich habe richtig krass gejubelt und so. Und dann war das so, das waren ja eh nur die letzten 10, sag ich mal, in der letzten Auswahl so.
Mhm.
Und dann war das auf der Bühne und es war wirklich, und hier kommt eine kleine Kritik an der Stelle, das ist viel zu lang gewesen, finde ich. Also viele sind auch gegangen, weil sie gesagt haben, das dauert ja einfach Stunden. Ich musste zwischendurch auf Toilette und so, ne? Ansonsten war es cool, also das war stark, da mal so ein paar Persönlichkeiten kennenzulernen, zu sehen. Und dann war das aber wirklich, die haben dann von hinten nach vorne runtergezählt und dann kamst und kamst du nicht. Und dann wusste ich so, hier geht heute was. Hier geht heute was. Und ja, ich habe mich dolle gefreut. Also es war wirklich ganz cool. Ich weiß nicht, wie viel, bist du jetzt reich oder was hat man da jetzt? Ist das ein Motorrad gewonnen oder
reich,
so?
Reich an Erfahrung sowieso immer. Nee, ja. Es gab schon Preise, also das Ganze wurde ja von der Bike and Business ausgerichtet und die veranstalten einmal im Jahr so eine Ausfahrt, da wurde ich eingeladen mitzufahren. Das werde ich auch wahrnehmen, da freue ich mich auch schon drauf. Und ansonsten habe ich einfach echt auch coole Leute kennengelernt, total spannende Perspektiven, was man eigentlich alles mit Motorrädern so im Alltag auch machen kann. Ich meine, ich bin ja quasi das eine Bookend, ich arbeite ja in der Industrie, aber was man einfach so außerhalb des Jobs noch mit Motorrädern alles machen kann. Es waren viele Coaches oder Coachinnen dabei und Trainerinnen. Wen ich total beeindruckend fand, war die Motorradklinik. Die hat einen Sonderpreis bekommen, was ich auch nicht ganz verstanden habe, um ehrlich zu sein. Das wollte ich auch nochmal irgendwann erfragen, warum Sonderpreis, weil die war für mich absoluter Platz 1 Favorit.
Erzähl mal, was die machen, ne?
Ja, das ist eine Frau, die hat die Motorradklinik aufgebaut. Das ist quasi eine Motorradwerkstatt, wo man eben sein Moped zum Reparieren hinbringen kann. Die gibt aber auch Kurse und zeigt dir einfach, wie du mit deinem Motorrad umgehen kannst. Sie hatte so kurze schwarze Haare, ich habe den Namen leider vergessen.
Ja, ich weiß, was du meinst,
Aber fand ich ein super cooles Konzept und sie ist halt Meisterin. Du darfst im Handwerk ja auch nur als Meister eine eigene Werkstatt aufmachen. Und dementsprechend, die hat sich halt einfach auch alles krass erarbeitet, ist alles aufgebaut, ein Business drumherum aufgebaut. Und das war für mich zum Beispiel so ein strahlendes Beispiel, wo ich mir dachte, geil, richtig geiles Konzept. Mhm. Und genau, also soll jetzt auch nicht die erste Gewinnerin abwerten, so meine ich das auch gar nicht. Ganz im Gegenteil. Aber da waren einfach tolle Sachen dabei. Und ich bin da echt happy, die kennengelernt oder auf die aufmerksam geworden zu sein. So viel persönlich habe ich auch leider gar nicht kennengelernt, weil es waren eh wahnsinnig viele Leute auf dieser Messe, die ich getroffen habe, so wie dich zum Beispiel oder den Claudio.
Stimmt.
Wir haben ja dann auch noch Podcasts aufgenommen.
Ja, ja.
Und genau, das war halt leider auch so ein bisschen das Thema, weil die Veranstaltung da an der Bühne ist, glaube ich, doppelt so lang gewesen als eigentlich angekündigt. Und dementsprechend, ich fand es dann auch irgendwann einfach wahnsinnig lang.
Du standst die ganze Zeit so neben oder hinter der Bühne so, ne, und musst warten da, ne?
Mhm,
und du wusstest das auch vorher nicht, oder?
Nee, ich wusste da gar nichts. Und also wir standen erst so im Zuschauerraum und dann wurden halt so nach und nach die Plätze aufgerufen. Und genau, dann wurden ja die Videos, die letzten 5 Videos, glaube ich, noch alle gezeigt, was halt irgendwie auch wertschätzend war und es war schön, aber jedes Video hat halt um die 3 Minuten gehabt. Also es zog sich einfach.
Ja, plus zwischen Moderation und Fragen und so. Ja, verstehe.
Und was ich weiß gar nicht, ob man das als Zuschauer bemerkt hat, aber also wir standen ja dann die letzten 3 Kandidatinnen auf der Bühne und dann sollte eigentlich noch so ein spannendes Video kommen, so mit einem Balken, der entlangläuft und Trommelwirbel
doch,
und so weiter.
Durchaus gemerkt.
Und das ist halt leider alles in einem großen Spoiler ausgeartet, weil mit dem Klick, der das Video hätte hervorrufen sollen, wurde dann einfach das Ergebnis an die Wand projiziert und dann großes Oh, das war jetzt nicht beabsichtigt, alles wieder weggeklickt, dann gleich nochmal und dann gleich nochmal.
Technische Probleme, ne? Dann hat man den Desktop gesehen mit den ganzen Bildern auf dem Desktop, das war wirklich leider nicht so gut. Aber es kann passieren.
Es kann passieren. Da war einfach bei mir dann so ein bisschen die Luft raus, wo ich mir dann dachte, ja, jetzt können wir es eigentlich auch einfach sagen, weil jeder hat es gerade eh schon gesehen und so, aber ja, nichtsdestotrotz, die Froni, die gewonnen hat, hat sich unglaublich gefreut und das war auch sehr schön.
Kannst du die vorher schon?
Nee.
Ja, okay.
Nee, gar nicht.
Ja, aber weißt du, ich fand es auch total gut. Was die Kriterien waren ja, glaube ich, die waren ein bisschen schwammig. Die Kriterien waren im Prinzip, also man muss natürlich eine Frau sein und Frau sollte, also es ging irgendwie darum, wie viel Impact man auf die Kultur, Motorradkultur, die Communities und so hat und so weiter. Ich meine, klar, hier mit deinem im regelmäßigen Auftritt bei mir fragt ja keiner, hast du natürlich einen fetten Impact, das wissen
wir. Ja.
Aber ich war trotzdem überrascht, so, wenn man sich manche anderen angeguckt hat, wo man denkt, Mann, die haben halt eine ganz andere Form der Community, also mit viel mehr persönlichem Kontakt und so und wo mit so Ausfahrten, dies, das. Ich war schon erstaunt, obwohl ich mich natürlich gefreut habe, aber dass das so war, aber die werden wissen, was sie tun, ne? Ist ja auch schön, dass es dann so war. Aber so ganz nachvollziehen konnte ich es nicht, muss ich sagen.
Also es stand halt dann auch im Fokus, also es wurde mir auf der Bühne dann auch gesagt, dass ich zwar, die Frage stand im Raum, ob ich denn genug für die Frauen-Community tue.
Ja, das wollte ich eigentlich damit sagen.
Genau. Und ich glaube, das kann man hier wiederholen, weil es wurde ja auch so gesagt. Und dann war die Antwort darauf, ja, aber ich bin ja vielleicht auch ein Vorbild, beziehungsweise es ist halt nicht exklusiv und explizit für die Frauen-Community, was ich mache, sondern einfach für die Motorrad-Community. Mhm. Und genau, deswegen war da auch das Augenmerk nochmal auf Frauen, die halt speziell auch für Frauen was machen. Und die Gewinnerin hatte da ja auch so Frauentrainings und ist irgendwie Tourguide oder irgendwie sowas. Also von daher. Genau.
Ja, Mann, ich muss jetzt mal, wir reden ja hier unter uns, ne? Also hört mal kurz alle weg da draußen, bitte. Ich muss mir mal kurz ein paar Feinde machen in diesem Podcast, mache ich ja eher selten, aber ich fand das so toll, was du gesagt hast bei uns im Podcast, den könnt ihr auch nochmal nachhören, wenn ihr wollt, der ist hier im Feed mit drin, vor ein paar Folgen kam der live in Dortmund auf der Messe. Da hast du nochmal auf den Punkt gebracht, da hat Claudius, glaube ich, nochmal angesprochen und so, und da hast du nochmal auf den Punkt gebracht, das fand ich richtig cool, dass du das gesagt hast, so, dir geht's halt überhaupt nicht darum, dass man immer so Sonderwürste bekommt, ne? Sondern dir geht's einfach darum, dass das einfach eine Natürlichkeit bekommt, alles. Dass halt Mädels genauso eine Rolle spielen.
Ja.
Und dass man nicht immer, dass das auch nicht umschlagen muss oder so. Man immer sagen muss, ja, das ist jetzt alles immer nur für Frauen und das ist jetzt immer alles super speziell und da wollen wir keine Männer sehen, sondern mehr nach dem Motto, es soll einfach normal sein, dass Frauen zum Bild in der Motorradkultur gehören. Und das fand ich cool, dass du das gesagt hast, weil das finde ich halt auch und ich finde, das kann man auf die ganze auch gesellschaftliche Debatte übertragen. Es geht nicht darum, dass jeder seine Sonderwurst bekommt, sondern dass es einfach normal ist, dass alle am Start sind. Ja, das fand ich richtig gut, das wollte ich nochmal sagen.
Dankeschön.
Hier so.
Das freut mich sehr und so fühle ich das ehrlich gesagt auch und vor dem Hintergrund bin ich auch ehrlich gesagt super grün mit dem Ergebnis. Natürlich hätte ich gern gewonnen, muss ich auch ganz klar sagen, aber darum geht es jetzt im Endeffekt auch gar nicht.
Ist die jetzt reich? Auch nicht, ne? Die hat auch sowas, bisschen sowas gewonnen.
Sie fährt hoffentlich auch bei dieser Tour mit, dann kann ich mich mit ihr mal ein bisschen unterhalten oder mit den anderen beiden. Die
sie einfach so alle Zähne Gold. So, ja, du hast schon gelohnt, der erste Platz hier.
Nein, das ist gut. Nee, und aber wie gesagt, war einfach auch eine schöne Veranstaltung, um das so mitzubekommen. Ja. Und mir ist es halt auch wichtig, wie gesagt, sobald eine Gruppe irgendwie exklusiv ist, ist die andere halt anderweitig exklusiv und das, also ausgeschlossen. Genau. Und das möchte ich nicht.
Du kannst sowas immer viel mehr auf den Punkt bringen als ich. Deswegen bin ich auch der für die langen Podcasts hier.
Genau. Was ich dich eigentlich noch fragen wollte zu Dortmund, weil jetzt haben wir schon wieder so viel. Oh Gott, ich werde hier ganz nervös, Mensch.
Ja. Ich gucke gar nicht auf die Uhr mehr irgendwann. Ich habe mir so einen Timer, der sagt irgendwann so, ey, eure Zeit ist um, ihr Mäuse.
Ihr Mäuse, nein, aber vielleicht möchtest du ja noch erzählen, was du in Dortmund sonst noch so erlebt hast.
Ja, genau, also wir waren ja auf der Bühne, so, da würde ich eigentlich nichts mehr zu sagen, hört euch den Podcast mal an, es war total schön, leider waren kaum Leute da, das war ein bisschen schade, aber es war auch eine doofe Zeit. Ja. Vielen Dank, Motorradabenteuerbühne an der Stelle. Mhm. Also wir hatten echt ein undankbares Zeitfenster.
Aber der Hülsi hat auch sehr, sehr gut durchgehalten.
So, jetzt haben wir den Namen auch gedroppt, liebe Grüße.
Liebe Grüße, Entschuldigung. Ich bin sehr
er hat sich auch geweigert, Howie Howerson zu sagen, ne? Und du dann so zu ihm hinter der Bühne noch so, ey, wenn du den mit Malta ankündigst, niemand weiß einfach, wer das ist.
Ja. Stimmt.
Naja. Gut, also das war auf jeden Fall ganz nett. Und ansonsten, ich habe da ein bisschen am Stand gearbeitet, das war ganz cool. Süßester Moment war, dass jemand zu mir kam und ich habe den voll gelabert mit Motorrad, Offroad-Park und da kannst du das machen. So, irgendwann sagt er, ich dann so, und, kannst du dir mal vorstellen, zu uns zu kommen? Und er dann so, oh, Howie, ich möchte nur mal mit dir reden.
Oh, das war so süß.
Liebe Grüße, ich weiß nicht mehr, wie du heißt, aber liebe Grüße. Das war echt schön. Viele aus dem Podcast so da gewesen, also schon ein, zwei Hände voll, die ich nicht erkannt habe. Natürlich auch bekannte Gesichter waren da. Der Niki war da, die Scrabbles waren da und noch der Korn, die war da. Mehrere, ich will jetzt keinen extra vergessen, also mehrere waren da und es war total schön, die alle zu treffen. Ich erinnere mich an eine tolle Situation, auch außerhalb der Messe im Prinzip. Da waren wir zusammen mit ein paar Leuten aus der Bubble und waren am Bratwurststand und haben es da so auf den Boden gesetzt. Fand ich irgendwie schön.
Das war cool.
Eine coole Nummer.
Ja.
Die Sonne kam auch raus, ne? Und so bei der Messe gibt es dann ja immer so Bereiche zwischen den Hallen. Und das finde ich irgendwie, das ist eine witzige, interessante Atmosphäre. Mann, ich habe mir die Stände schon angeguckt, die meisten. Ich war ja auch ein paar Tage da, man hat dann auch mal irgendwann alles so halbwegs gesehen. Ein paar Sachen fand ich, wie immer auf der Messe, was soll ich sagen, ein paar Sachen waren cool, ein paar Sachen waren ein bisschen langweilig und wie immer, sage ich mal so. Also bei manchen Ständen frage ich mich auch, boah, lohnt sich das für euch überhaupt? Weil ihr seid in der letzten Scheißecke der Messe, ihr habt so einen Stand so zwischen 12 anderen und so. Da habe ich mir auch so gedacht, wenn wir mit Dirty Rocks, ne, wenn wir so einen Stand machen würden, ich weiß gar nicht, ob mir das Spaß machen würde, wenn du da irgendwo in der letzten Scheißecke bist und du denkst so, verkaufe ich irgendwas dadurch, habe ich und es kommen auch kaum Laufkundschaften. Also wenn du wenigstens sagst, ich hatte tolle Gespräche, aber selbst das, weil ich mir nicht sicher, die sitzen dann da immer und so essen so ihre Knäckebrote und gucken so in eine Gegend, die tun mir fast ein bisschen leid manchmal, ne? Weil die geilen Plätze, ja, da sind halt die großen Hersteller, muss man sagen. So ist es halt einfach, ne? Und da, ich war ja am BMW-Stand gearbeitet tatsächlich direkt und da war echt die Hölle los, ne? Gerade am Samstag dann, als du auch noch da warst, da hatte ich das Gefühl, irgendwie hat einer nochmal zwei Dosen Menschen aufgemacht. Richtig, richtig krass. Die ganzen Offroad-Parks waren da so im Viereck versammelt. Mit denen hat man sich zum Teil ganz gut unterhalten. Zum Teil auch nicht. dazu jetzt hier nicht mehr. Und was fand ich noch spannend? Ich habe zum Beispiel Leute getroffen, mit denen wir mit Dirty Rocks zusammenarbeiten, die ich nur aus dem Internet kannte.
Cool.
Ne, zum Beispiel Mirko, lieben Gruß, den ich echt mal live getroffen habe. Von Next Helme und der auch beim SET-Podcast mitgemacht hat hier und so, richtig cool. Und auch andere noch.
Sehr cool.
Sowas, also wie du schon sagst, fürs Netzwerken war das so cool. Also da muss ich auch sagen, geil, dass die Messen back sind so.
Ja.
Ich habe dir ja schon tot gesagt und ich habe in einem anderen Podcast auch schon zurückgerudert und gesagt, ich hatte Gott sei Dank nicht recht. Ich habe aber die Stelle nochmal angehört, als ich das gesagt habe und ich habe damals gesagt, in dem Podcast war mit Claudio, glaube ich, habe ich gesagt, ich hoffe, ich habe nicht recht. Und ich hatte nicht recht. Mhm. Gott sei Dank. Und die Messen haben sich auch verändert, haben sich weiter. Es gibt viel mehr Showkram und sowas. Das ist gut und richtig. Bühne und so.
Und auch besser das Essen. Also ich hatte da echt was Gutes zu essen. So eine Kartoffel mit so einer Sour Cream oder nee, Avocado-Füllung, glaube ich, war es oder so. Also das war echt auch sehr lecker. Es war nicht nur die typische Bockwurst. Gab es auch, aber nicht nur.
So, da sind wir wieder. Ich musste ganz kurz auf Pause drücken. Ich habe total Bauchifauchi, ey. Richtig
ganz
schlimm
super.
Heute.
Aber
ich hoffe, man hört es bei der Stimme nicht so.
Ein süßer Ausdruck, den muss ich mir merken. Oh Gott, ist das knuffig.
Ja, ja.
Okay. Aber dann strapazieren wir das Ganze nicht mehr über. Wir hatten es eh gerade vom Essen. ich wollte dich aber noch zu einer anderen Aktivität befragen, die du in Dortmund gemacht hast.
Ja, das passt gut. Wir sind ja hier bei mich fragt ja keiner.
Genau. Was hast du denn sonst noch Schönes erlebt außerhalb der Messe?
Ich war zum ersten Mal in meinem Leben auf einer exklusiven Fahrzeugpremiere. War ich noch nie vorher. Für dich wahrscheinlich Alltag, liebe Carini, aber...
Nein, überhaupt nicht. Wirklich nicht.
Ja, ich habe immer so ein komisches Bild von deinem Job. In meinem Kopfkino, ne, da bist du einfach den ganzen Tag nur in so coolen Places, wo ständig Motorräder mit so Rauchmaschinen sich im Kreisen drehen. So. Keine Ahnung. Ist natürlich völliger Quatsch.
Ich bin diejenige, die das Motorrad dahin schiebt, wo es die Rauchmaschine gibt.
So, okay, verstehe.
Nein.
Naja. Also ich wurde... Ich durfte teilnehmen an einer Fahrzeugpremiere von dem Hersteller Can-Am. Mhm. Wer die nicht kennt, ich habe im Tagebuch darüber schon ein bisschen geredet, aber das haben wir noch nicht alle gehört hier. Das sind die zum Beispiel diese dreirädigen Fahrzeuge da bauen. Vielleicht habt ihr die schon mal gesehen, gibt's auf Motorradmessen auch oft. Die, wie soll man das beschreiben? Das sind keine Trikes, sondern so, die haben vorne zwei Räder und ja, hinten eins, so. Richtig, also der Valley zum Beispiel hat mir mal erzählt, der ist mal damit gefahren, mit so einem Ding, der hat gesagt, das macht schon mega Laune. Ich muss sagen, ich stehe denen so ein bisschen skeptisch gegenüber, weil sie irgendwie so aus beiden Welten schlecht vereinen. Also man wird nass, aber ist trotzdem auf zweispurig und kann nicht irgendwie zwischen LKWs zwischendurch huschen. Aber ist irgendwie auch cool und interessant, weil die kleben halt am Boden, ne, und sollen sich total, ich bin damit aber nicht gefahren, so, also ich habe keine Fahrerfahrung gemacht.
Für mich sehen die mal aus wie so ein Skidoo oder wie ein Schneemobil auf der Straße.
Das
so
ist interessant, dass du das sagst, denn weißt du, wer der Erfinder des Skidos ist?
Derjenige, der den, keine Ahnung, nee, weiß ich nicht.
Can-Am, ganz genau, Can-Am, ja, ist verrückt, ne, die haben den erfunden. Und die haben auch so ein bisschen was zur Firmengeschichte erzählt, alles eingebettet in einen Teil, über den ich nicht reden darf, aber das darf ich erzählen, das kann man nicht bei Wikipedia nachlesen. Das ist ganz witzig. Can-Am hat es geschafft mit dem Skido, was zum Beispiel Tempo mit den Taschentüchern geschafft hat. Also, wenn du so im Skigebiet bist, ich bin ja auch als Skitrainer manchmal unterwegs, ne? Also als Skilehrer.
Ja.
Und dann heißt es wirklich, wenn sich jemand verletzt, ich glaube, da muss jemand mit dem Skido kommen. Ja, das sagt man, da wo ich so Skifahren bin, wirklich so. Und dabei ist es ja eigentlich ein Schneemobil, um das es geht. Ne? Aber dieser Begriff Skido, der hat sich so verselbstständigt irgendwie. Und das haben die geschafft, ne? Und das Skido, das wurde auf einer großen Ausstellung damals vorgestellt. Das ist schon vor Jahrzehnten wurde das vorgestellt und so. Witzige Geschichte. Warum heißt das Skido, ne? Weil, ja, ich bin nicht so der Französischsprecher, aber du, das ist irgendwie eine Beleidigung oder sowas. Irgendwas Negatives auf jeden Fall auf Französisch. Das ist ein ursprünglich kanadisches Unternehmen, ursprünglich. Das heißt auch mit Französisch geprägt und so. Es ist, glaube ich, ich bin jetzt auf dünnem Eis gerade, ne? Aber ich meine, es ist von einer Abspaltung des Bombardier-Konzerns, wenn ich richtig aufgepasst habe.
Hast du richtig aufgepasst? Ich habe nämlich hier gerade Wikipedia als zuverlässige Quelle auf und kann kontrollieren, ob du das auch so
sehr gut. Jetzt bin ich unter Druck.
Nein, alles.
Naja, und dann war das auf so einer Messe und dann haben die das per Telefon durchgesagt, wie das Produkt, was da jetzt gleich kommt, wie das denn eigentlich heißt. Das wurde nämlich ganz, ganz spät erst entschieden, wie der Name ist. Und es sollte eigentlich Skidog heißen. Was viel mehr Sinn irgendwie ergibt. Und der hat aber dann verstanden Skidoo und dann wurde es als Skidoo vorgestellt und dann haben die wirklich danach gesagt, ja, wir lassen das jetzt so. Haben jetzt alle gehört und alle sich aufgeschrieben, in den Zeitungen steht das jetzt so. Das heißt jetzt so. Und das ist die ein bisschen witzige Geschichte vom Skidoo.
Okay, cool. Ja.
Es gibt das Ganze auch als Jetski und da ist das Sea-Doo.
Ah,
ne, das stellen die auch her. Und die haben, weißt du, bei uns in Deutschland und Europa sind das eher so Spaßmobile. Auch diese Side-by-Sides bauen die ja. Also wie so Quads mit Dach, wo man nebeneinander sitzt. So große Quads im Prinzip.
Also Buggies quasi.
Ja, so Buggies,
auch,
genau. Genau. Die bauen die, bei uns im Enduro-Park fahren die auch rum und so. Und da in USA, im Land der Weite und der Ranches und so, da sind diese ganzen Can-Am-Sachen, das sind alles so Fahrzeuge, Alltagsgegenstände. Bei uns sind das eher so Spaß- und Hobby-Sachen. Ne? Also die haben einen ganz anderen Stellenwert und Can-Am hat einen, also ich habe dir erzählt, das darf ich jetzt hier nicht öffentlich erzählen, aber das habe ich dir natürlich nicht erzählt, sondern ich habe Anspielungen darüber gemacht, dass die ein sehr hohes Werbebudget haben und auch wieder, dass die einen recht guten Umsatz machen und so. Und ich habe ja nicht genau gesagt, wie viel, aber ich habe Vergleiche angezogen und du hast gesagt, das ist auf jeden Fall viel. Ich kenne mich ein bisschen mit solchen Budgets aus. Das ist viel. Und Das war schon krass, das war schon beeindruckend. Ich, die haben einmal im Jahr so eine ganz krasse Zusammenkunft so von allen Händlern in Atlanta und da haben sie so Bilder gezeigt, also so eine Art Messe halt, so eine Zusammenkunft. Und da habe ich auch gedacht, Alter, da, amerikanischer geht's halt gar nicht, ne? Da, also, da waren überall so attraktive Menschen, die Alkohol trinken und halt anstoßen und ihre Erfolge feiern.
Immer noch attraktiv
und,
aussehen.
Ja, wirklich krass so. Ja, das ist KNM. So, und warum war ich jetzt da? Weil die nämlich jetzt Motorräder rausbringen. Also nicht wollen, sondern sie tun es. Das ist alles schon fix. Also da waren halt ganz viele potenzielle Händler und solche Leute wie ich. Mhm. Und unter anderem auch eine Enduro, / sogar Reise-Enduro. Und jetzt kommt's, alles Elektro. Crazy, ne? Also
crazy.
Die wollen tatsächlich zukünftig 50% Elektro herstellen. Alles, so auch Skidos und so und Can-Am, Side-by-Sides und sowas. Und das ist jetzt ihr neues Ding. Sie haben eine Straßenmaschine und eine Enduro, eine große. Ich weiß nicht, kannst du vielleicht mal nebenbei googeln.
Ja.
Also da gibt's schon lange Pressebilder von. Die sieht, also genau diese Pressemaschine war halt da. Die durften wir jetzt quasi aus nächster Nähe anfassen, angucken, Fotos machen und so. Also das ist jetzt gar kein Geheimnis. Ich weiß nicht, wie es auf Bildern rüberkommt. Ich fand, sie sah mega geil aus. Sie hat mir wirklich gut gefallen, weil sie wirklich wie ein Motorrad aussah. Ne? Ich bin ja immer ein bisschen Feind davon, dass, weil das Elektrofahrzeuge mal nicht aussehen, als würden sie irgendwie von der Venus kommen.
Ja.
Sah wirklich aus wie eine richtige Enduro. Und ich weiß nicht, irgendwie hat sie mich angeturnt. Irgendwie könnte ich mir die gut in meiner Garage vorstellen. Sie waren ein bisschen sparsam noch mit den endgültigen Fahrdaten, weil sie wahrscheinlich noch nicht so, das war noch nicht die fertige Maschine. Ich habe auch ein bisschen rumgespart, also da ich mich ja mit der Materie ein bisschen auskenne, habe ich durchaus gesehen, das waren zum Teil meines Erachtens so noch 3D gedruckte Sachen und so, die da dran waren. Also die sahen so aus, dass man die Maschine lieber nicht dreimal hinschmeißt, weil ich ja. denke mal, dass das am endgültigen Produkt deutlich stabiler alles sein wird, weil sonst braucht man kein Unterfahrschutz, wenn das so ein Unterfahrschutz ist und so, ne? Das ist ja so genau mein Fachgebiet, ne?
Ja.
Und das denke ich schon, dass es das alles noch wird. Und wenn die Maschine brauchbar ist, wenn die Daten nachher stimmen, also über Power müssen wir uns keine Sorgen machen bei so einem Elektro-Ding, das wissen wir, aber Reichweite ist natürlich ein Riesenthema, Ladegeschwindigkeit ist ein Riesenthema und Handling und so. Mit dem tiefliegenden Akku kann ich mir da viel vorstellen, dann könnte das ein Wurf werden von KNM auf jeden Fall. Und weißt du, wie das dann läuft? Dann wirst du da fett zum Essen eingeladen. Es gab ein Ultra, es war im Marriott Hotel oder so. Oder ich weiß gerade gar nicht mehr, in so einem feinen Hotel. Ich weiß es gerade wirklich nicht mehr. In der Nähe der Messe auf jeden Fall. Und dann gibt es ein richtig sickes Buffet mit Freigetränken. Es gab auch die ganze Zeit so Freigetränke da. Also so Kühlschränke kannst du dich bedienen.
Cool.
Super insane alles. Und dann und da kriegst du noch eine Tüte mit richtig geilen Werbegeschenken, Powerbanks und richtig Leder am Notizbüchern und hast dich also wirklich nicht so ein Scheiß, weißt du, wie du auf der Messe kriegst und denkst, oh, weiß ich gar nicht, ob ich das haben will, weil ich gar nicht genau weiß, was ich damit soll. Es gibt ja, wir wissen ja beide, es gibt ja mega geile Werbegeschenke und Messegeschenke und welche, wo man sich denkt, oh, ich weiß nicht.
Ja,
behalte deinen Scheiß.
So. Das stimmt.
Zum Beispiel, ich brauche keine Flyer von Dingen, die mich nicht wirklich krass interessieren. Da brauche ich keine Flyer. Weißt du, die schmeißen.
Flyer sind aber auch outdated. Sorry.
Flyer sind outdated.
Aber rettet die Bäume bitte. Ja. Keine Flyer mehr.
Aber da sind wir ein bisschen alleine mit. Also ich habe ja im Stand gearbeitet und wir hatten zum Beispiel einen Flyer mit einem QR-Code. Du glaubst gar nicht, wie viele Herren gesagt haben, was soll ich denn damit machen?
Okay. Okay, krass, echt.
Naja. Der hat GS-Fahrer bei uns. Ne?
Aber
ich darf das sagen, ich bin selber GS-Fahrer.
Nochmal naja. Kurz zum Motorrad zurück. So auf den ersten Blick erinnert die mich total an die Husqvarna Norden 901.
Ja. Schon.
Also so die Frontpartie,
vom Style, ne?
Der Style, auch die Farbgebung.
Die
natürlich
Farbgebung
mit dem
Neon.
Grau, hell, Neon, das ist echt cool.
Fand ich auch, ja. Und du weißt, dass ich 18, auf die Husqvarna 21? Stehe, generell auf das Brand stehe und deswegen hat sie mich wahrscheinlich angesprochen, ja.
Nee, ist cool. Also bin ich auch echt mal gespannt. Vielleicht, keine Ahnung, kann man die ja bei euch im Park mal fahren oder so?
Das kann wirklich sein, ja. Das kann sein.
Das wäre ja echt ein Träumchen. Das würde mich mal wirklich interessieren.
Weiß ich nicht, ob das geht.
Die hat einen gekapselten Riemen an.
Aber vielleicht geht das. Behaltet das doch mal im Auge.
Genau, beobachtet mal.
Ob da was geht. Ja, es halt wirklich, also ich will jetzt hier dieses Elektrofass nicht aufmachen. Das haben wir in anderen Podcasts zu Genüge getan schon, aber ja, Reichweite ist bei Reise-Enduro halt ein Ding, ne? Das ist einfach so.
Wobei die mir jetzt auch nicht so nach einer klassischen Reise-Enduro aussieht, weil das Heck doch sehr schmal ist und mit Gepäck Weiß ich nicht, aber...
Mit dem Rahmen auch, ne? Dem traue ich da, was so Koffer und Gewicht angeht, auch nicht so richtig. So wie sie da steht. So wie sie da steht, ja. Die Pressemaschine.
Aber jeder, der mal in den Genuss kommen sollte, ein Elektromotorrad zu bewegen, sollte es auch ganz, ganz dringend tun. Ist wirklich eine Herzensempfehlung. Es macht nämlich unglaublich Spaß.
Ja, ja. Also ich glaube, deswegen mache ich lieber nicht über, ich will nochmal eingeladen werden zu sowas, deswegen bin ich vorsichtig. Aber ich darf über den Preis, glaube ich, nicht reden, den sie da gesagt haben. Aber ich kann euch Folgendes sagen. Ihr habt ja die Preise noch im Hinterkopf sicherlich der hier Lemon Squeeze von Harley, ne? Wie heißt die? LimeWire.
LimeWire.
Die LimeWire. Ja. Ihr wisst ja noch, wo die so liegen. Und ich kann euch sagen, im Allgemeinen, es wird alles langsam skalierbarer und damit günstiger. Das kann ich euch sagen. Deutlich günstiger.
Das klingt doch schon mal zuversichtlich.
Ja, dann wird es wirklich interessant, ne? Cool. Also, ich denke mal, das betrifft dann ja alle großen Händler. Weißt du, was ich so gedacht habe mit Elektro, dass ich glaube, ich will das jetzt nicht K&M unterstellen, auf keinen Fall, ne? Aber ich denke auch an so Marken wie Zero und so. Ich könnte mir vorstellen, da leisten gerade einige krasse Pioniersarbeit, ne? Sicherlich auch die Chinesen und so. Ich will darauf hinaus, ich befürchte ein bisschen für diese ganzen Hersteller, dass die am Ende Pioniersarbeit leisten für die Großen, weil die sind zum Teil noch ganz schön zurückhaltend, aber die wissen ja, was abgeht und ich glaube, die lauern alle und ich könnte mir vorstellen, dass große Hersteller dann irgendwann sagen so, okay, cool, das Patent, das ist ja schön, das kaufen wir euch jetzt mal schön ab und euch kaufen wir komplett und dann übernehmen. Also ich finde, das ist gerade alles komisch ruhig, was die großen Hersteller und Elektro angeht. Ich könnte mir vorstellen, da geht was demnächst.
Wobei man tatsächlich, da fällt mir jetzt gerade der Motorradartikel oder von 1000 PS, der Artikel von vor ein paar Wochen ein, der auch bei uns im Discord rumging, die 10 größten Motorradhersteller der Welt. Mhm. Und da ist zum Beispiel der chinesische Konzern oder die chinesische Marke Yadea dabei, also in den Top 5, glaube ich.
Ja, wer kennt sie nicht?
Mit mehreren Millionen, genau, wer kennt sie nicht hier in Europa? das ist ein Hersteller, die machen rein Elektrofahrzeuge, also die haben keinen einzigen Verbrenner im Portfolio. Und sind unter den 5 größten Herstellern der Welt. Also,
aber halt asiatischer Markt, ne? Vor allen Dingen asiatischer Markt. Ja,
ja, es sind kleine Krafträder, also alles auch in kleine Leistungsklassen und so weiter. Aber ich finde es trotzdem beeindruckend, weil die kommen hier auf die EICMA oder auf die Intermod, haben da einen Stand. Jeder guckt komisch, keiner kennt die. Und dabei verkaufen die
Empire dahinter
an Einheiten wie, keine Ahnung, also, oder spielen in Bereichen wie Yamaha und Suzuki und Honda.
Ja.
Das ist echt krass.
Bei
Honda schlägt niemand, aber.
Ja, so schnell jedenfalls nicht. By the way, Elektro und by the way, totgesagte leben länger. Ich habe ja schon vor einigen Podcasts in diesem Format hier, bei mir fragt ja keiner, eine Liebeserklärung an den C1-Roller rausgehauen. Und. Ja, hört, habt ihr dieses Lachen? Das genau werde ich abspielen nochmal, dieses Lachen, wenn es offiziell wird. Ich sage euch, der kommt wieder. Ich habe vor ein paar Tagen munkelte das Netz wieder und spuckte irgendwas aus von wegen, ja, wer weiß, ob da nicht München wieder am Start ist. Ey, ich sage euch, der C1-Roller war einfach, das habe ich damit schon gesagt, war seiner Zeit voraus. Der kommt nochmal mit Elektro. Ich finde, das ist so ein brutal geiles Fahrzeugkonzept. Ich habe vor dem Podcast nochmal einen Artikel darüber gelesen. Es wurden ja lediglich 33.000 davon gebaut. So eine Zufallsschnapszahl. Und die werden ja hoch gehandelt inzwischen auch, muss man sagen, ne?
Total. Ich bin auch noch nie einen gefahren.
Wirklich nicht?
Dramatisch.
Ich auch nicht.
Muss ich nachholen.
Wenigstens hinten drauf mal fahren, so auf dem Loserplatz, ne? Kleine Erinnerung, das ist ein Roller mit einem Dach und der Sozius oder die Sozia hat einfach kein Dach. So, das Dach geht einfach vor dem vorbei. Die sind einfach im Regen dann. Ja, aber was für eine geile City-Idee. Mit Anschnallgurten, ohne Helm, fahrbar das Ding. Mega geil. Yeah,
ja, die Videoarchive bei YouTube zerreißen sich ja nach wie vor das Maul über das Konzept. Genau.
Lacht ihr alle nur. Dieser Podcast lacht am längsten, ich sag's euch. Und der C1 wird nochmal eine Bombe. Der wird nochmal knallen, ganz bestimmt. Ja, und zu guter Letzt, ich hatte es ja versprochen, ich wollte noch was sagen zur Trial Show, ne? Ich war zweimal bei der Trial Show in Dortmund. Ich fand die ja so geil. Die Monster Energy Trial Show waren da mit so zwei Jungs. Ich glaube, es sind Franzosen gewesen. Alter, haben die da abgefeuert, ne? Oben auf dem Truck stand so eine DJane, die echt coole Beats aus ihrem Plattenspieler gelockt hat und die wurde immer übersprungen und angefahren, so halb so. Da vor ihr wurde mit dem Rad rumgewheelt und so.
Geil.
Es war einfach super cool. Also ich war wirklich voll begeistert, wie die on point abliefern. Und dann holen die auch Leute aus dem Publikum, die sich da hinstellen, mutige Leute, und dann sagen die noch so, beweg dich bitte gar nicht. Und dann fahren sie auf einem Rad mit dem anderen Rad wirklich Zentimeter an ihrem Gesicht vorbei im Kreis, wo ich denke, Alter, das muss aber alles sitzen, ey. Da darf ja wirklich nie was schief gehen, wenn das fremde Leute sind und Gäste und so. Wirklich krass, also wirklich alle Hüte ab. Das, ich hoffe, die verdienen da viel Geld für. Und ich befürchte, sie tun es nicht. Ist so ein Bauchgefühl, ey. Aber meinem Bauch traue ich auch gerade gar nicht.
Wahrscheinlich, ich weiß nicht. Aber es ist auf jeden Fall immer wieder beeindruckend. Und wie gesagt, diese Fahrzeugbeherrschung. Und das war zum Beispiel auch nochmal, um den Bogen zum Anfang zu schließen. Letztes Wochenende haben da zwei Jungs trainiert, die auch irgendwie so auf Landesniveau mitfahren. Also die sind schon richtig gut. Ja. Und haben dann quasi so einen mittelgroßen Stein auf einen kleineren Stein und sind von da aus dann auf den großen Stein gehüpft. Und die standen da einfach seelenruhig mit dem Vorderrad auf dem kleinen Stein, Hinterrad ein bisschen höher, und haben einfach, die haben sich kaum bewegt und haben das Motorrad so ausbalanciert über 10, 15 Sekunden, bevor die dann auf den großen Stein gehüpft sind. Wo ich mir echt dachte, boah, was ist hier? Hat jemand auf Pause gedrückt? Wie kann sowas sein?
Das ist ein Fehler in der Matrix.
Das war wirklich ein Glitch.
Hier, ich habe ein ganz anderes Thema noch. Das ist YouTube-Phänomen, hat mit dem Motorradfahren gar nichts zu tun, oder nur sehr bedingt. Es gibt ja so ein Phänomen, das habe ich noch nie vorher gesehen. Auf einmal, der Algorithmus spült es mir jetzt ständig rein. Das ist irgend so eine optische Täuschung, eine Parallaxe oder so, dass man, wenn man selber in Bewegung ist und das andere Objekt auch und man den genauen, richtigen Abstand hat, dass man das Gefühl hat, dieses Objekt steht in der Luft. Das ist ja völlig verrückt. Da habe ich zum Beispiel von einem Motorradfahrer gesehen, der hochguckt zu einem Flugzeug, und es sieht so aus, als würde es stehen bleiben. Es sieht wirklich aus, als hätte er die PlayStation einen Hänger irgendwie.
Okay, krass.
Und also, hast du davon schon mal gehört?
Also, nicht wirklich.
YouTube das mal, Leute. Es heißt wie Parallaxe oder so, optische Täuschung, einfach so mal eingeben bei YouTube. Es ist so verrückt. Und wenn man da erstmal hinter ist, dann ist sowas, das ist irgendwie ein ganz normales Phänomen. Das ist so sowas wie der Doppler-Effekt mit dem Martinshorn und so. Das ist einfach was. Es ist ja nicht echt, ne? Aber es sieht so krass aus, wirklich. Also, da habe ich gesehen, da fliegt so ein Flugzeug so über die Golden Gate Bridge. Und sie bleibt da, es bleibt einfach über der Golden Gate Bridge stehen, aber alles andere bewegt sich und so, man selber bewegt sich, ist total verrückt. Naja.
Okay, ich habe gerade das Video mit dem Flugzeug gefunden und gucke das gerade an. Das ist wirklich.
Das ist so verrückt, ey. Aber das nur zum Ende in diesem Motorrad-Podcast. Es war eine große Rolle, Carina. Da hast du ja miteinander reden können. Ich freue mich, wenn wir das nächste Mal miteinander reden. Dann.
Wir können, falls wir uns irgendwann mal sehen, können wir diesen Parallaxenfehler ausprobieren im Drive-By. Dass einer fährt und der andere versucht, stehen zu bleiben.
Das könnte ein Wochenende dauern, aber freut euch auf die Aufnahmen. Die werden auf jeden Fall cool.
Wir
Leute,
machen das mit der Trial, dann tut es sich so weh. Alles klar.
Du bleibst dann einfach stehen mit der Trial, weil du es schon kannst.
Genau.
So. Guck mal, Parallaxe, was geht? Ja. Carina, ey, bis nächstes Mal, ihr da draußen. Schön, dass ihr dabei wart. Es war schön, danke.
Tschüss.
Tschüss.